Wie gesagt, bin gerade erst eingeflogen, habe das im Flieger geschrieben, also ich weiß auch nicht ganz genau, was es ist. Aber das werden wir schon alles haben, weil das alles Sachen sind, die ich seit längerer Zeit jetzt schon mache und auch sehr, sehr wichtig finde, dass wir als gerade als barrierefreie Entwickler und barrierefreie Fans das Problem haben, dass wir weit, weit hinten dran sind in der Technik des Internet. Wir erzählen noch Sachen, sie müssen irgendwelche Vorgaben von 1999 erfüllen oder irgendwelche Seiten sind nicht möglich so zu erstellen, weil der und der Browser dann doch noch dabei ist, während Leute wie Facebook und andere Seiten sich nicht mehr da so drüber stören und auch da leider auch damit wegkommen, total nicht barrierefreie Seiten zu bauen, weil eben wahnsinnig wenig Leute sich darüber beschweren und wahnsinnig viele Leute auch zeigen, wie es anders gemacht werden kann. Also was ich in diesem Vortrag zeigen werde, ist, dass es Möglichkeiten gibt, Seiten, die jetzt im Internet sind, vollkommen zu verändern, ohne dass man Zugang zu diesen hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich kann mich mit dem Mund fusselig reden, wenn ich zu Firmen gehe und zu anderen Leuten in meiner Firma gehe und sage, wir müssen das so und so machen, aber die hören da nicht zu. Wenn ich andererseits die Seite umbaue und ihnen anzeige, wie das aussieht, dass sie schon mit rumspielen können, dann geht das ganz verständlich herein und darum geht's heute. Also Webentwickler haben es schwer und das ist eigentlich seit langer Zeit so, weil Webentwickler sind von anderen Entwicklern nicht so wirklich als Entwickler angesehen. So, ja, ihr macht nur den HTML-Kram, das kann ja jedes Kind, das ist ja was für Mädchen. Und so und andere Leute in der Firma haben das zweite Problem mit Webentwicklern, dass Barrierefreiheit immer das Problem vom Webentwickler ist. Wahnsinnig oft merke ich es an Firmen, die sagen, oh, unsere Seite muss barrierefrei sein, das macht unser HTML-Typ. Während der Designer was ganz anderes gebastelt hat, was überhaupt nicht barrierefrei sein kann, weil es eben keine Labels für verschiedene Input-Elemente gibt, weil es Texte gibt, die so groß sind oder alles absolut positioniert ist und Navigationen nicht sich verbreitern können und so weiter und so fort. Und Projektmanager interessiert sowieso nicht. So, im Endeffekt, als Webentwickler hat man immer das Problem, dass wenn was falsch läuft auf der Seite, ist man der Mensch, der angesprochen wird. Ich habe oft genug Texte in Datenbanken gehabt, die totaler Blödsinn waren. Und dann habe ich irgendwelche Bug-Reporte bekommen, dass ich doch bitte das abändern soll. Oder ein Editor hat was gebastelt in einem What You See is What You Get Editor und ganz tolle Font-Tags reingebaut. Und auf einmal meinten andere Entwickler, du schreibst hier mit Font-Tags, ja ganz, ganz böse. Weil das zweite Problem ist, dass das Problem Barrierefreiheit auf uns abgeschoben wird. Weil jeder meint, es ist ein technisches Problem. Es ist ja, oh, Browser machen es nicht richtig und Screenreader sind ganz, ganz schwierig und bla bla bla. In Wirklichkeit ist es ja ein menschliches Problem. Es ist ja ein Problem, wie fange ich ein Produkt an? Fange ich ein Produkt an, indem ich sage, das muss so und so aussehen und mein Logo muss drauf sein und das muss so und so viele Millionen Nutzer haben? Oder fange ich ein Produkt an, indem ich sage, Leute kommen mit einem Problem zu meiner Webseite und ich löse das Problem für sie? Und das ist immer mein größtes Ding. Ich gehe irgendwie beim Council in England beispielsweise hin und versuche meine Mülltonnen abholen zu lassen und habe dann irgendwie eine Seite, wo ich 16 verschiedene Formulare ausfüllen muss in 3 verschiedenen Navigationsparametern und sonst was und denke mir so, wer hat dieses Ding gebaut? Ich will nur sagen, holt meinen Müll ab. Das sollte ein Knopf sein. Für mich müssten wir schon nach 10, 12 Jahren Webentwicklung müssten wir schon so weit sein, dass sich Webseiten meinen Problemen anpassen. Wenn ich jetzt beispielsweise zu einer Webseite komme und fünfmal denselben Schritt mache, sollte ein Knopf dafür erstellt werden für mich, vielleicht willst du nochmal fünfmal denselben Schritt machen, indem du einen Knopf drückst. Und die Technik dafür ist da, aber niemand interessiert es wirklich, weil wir dann doch, ist viel wichtiger, ob wir jetzt den Font verwenden können oder diese Farbe oder dann doch das Logo drüber stellen können und ein schönes Bild drunter machen können und solche Sachen. Und wenn wir dann was fast barrierefrei erstellen, die einzigen, die zurückkommen und meckern, sind Webentwickler. Ich habe noch nie jemanden Behinderten gehabt, der mir eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, deine Seite kann ich nicht verwenden. Aber ich kriege an die 300 E-Mails von irgendwelchen Webentwicklern, die meinen, sie müssen das Web für mich lösen und sagen, da ist ja ein Unzeichen drin, das falsch encoded ist. Das ist aber nicht barrierefrei. Und so geht es die ganze Zeit. Und das geht mir ziemlich auf die Nerven. Die Hauptursache für dieses Dilemma ist, dass wir das Web falsch anpacken. Und das sieht man immer wieder. Leute machen das Web wie Printseiten oder wie ein Fernsehsender oder wie ein Radiosender, anstatt zu sehen, dass das Web eben nicht auf jedem Browser gleich aussehen darf. Das ist ja das Hauptproblem. Jeder meint, wir müssen die Webseite entwickeln, die muss überall gleich aussehen. Und damit mache ich das Web kaputt. Das Web ist dafür da, sich anzupassen zu den Bedürfnissen des Benutzers. Und das geht im Fernsehen eben nicht, das geht im Radio nicht, das geht in Zeitungen nicht. Und deswegen haben wir ein Problem damit. Das ist ein neues Medium, das wir immer noch nicht verstanden haben, 12 Jahre später. Wenn deine Webseite in jedem Browser gleich aussieht, hast du was falsch gemacht. Sie sollten in besseren Browsern gut aussehen und in Nicht-Browsern wie AE6 wirklich nur die Daten den Leuten geben, dass die Leute damit umgehen können. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass Leute das verstehen. Webtechnologie ist nicht so schlecht, wie wir sie immer darstellen. Jeder meckert, ja, HTML ist nicht gut genug, JavaScript ist ganz böse, Flash ist sowieso was, was für Leute, die Leute Behinderte hassen. Und mir geht es auch auf die Nerven, weil es wirklich nicht so der Fall ist, weil die Webtechnologien sind gut genug, wenn wir sie richtig verwenden. Erinnert sich noch jemand an das Ding? Der Commodore 64. Meine erste Maschine, mit der ich Geld gemacht habe und Computersachen gemacht habe und Spiele entwickelt habe und sonst was. Und als Grafiker hatte man 160 mal 200 Punkte Auflösung in 16 Farben und und in jedem 8x8 Block hatte man 4 Farben. Das war alles, was wir hatten. Und da gab es keinen Weg drumherum. Und die ersten Produkte, die dann rauskamen, sahen dann eben so aus. Das war die Grafiken, die Leute gemacht haben. Cool, damals war das ein, boah, klasse, das ist ja der Hammer. Und dann später haben ein paar Firmen gemerkt, weißt du was, wenn wir ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, dann können wir sowas erstellen. Und es sah dann schon besser aus. Und dann kamen die Freaks. Dann kamen die Kids wie ich, die zu Hause sitzen, anstatt rauszugehen und mit dem Computer spielen und so lange dran rumfummeln, bis wir mit denselben Vorgaben, denselben Parametern solche Sachen erstellen können. Das ist dieselbe Grafikkarte, das dieselben Vorgaben, aber der Typ hat an die 20 Stunden reingesteckt, anstatt 4 Stunden. Und dann andere Entwickler kamen dann an und haben dann die Technik so weit verändert, dass man jetzt mit Überlagerung von 2 Bildern dann eine doppelte Auflösung hatte und sonst was. Das ist immer noch der gleiche Rechner. Das ist immer noch das gleiche Grafikformat, das ist nur was bisschen verändert und schon kommt man solche Sachen basteln. Und mit Webentwicklung sind wir die ganze Zeit nur am Meckern, dass die Sachen nicht gehen, anstatt zu bedenken, vielleicht müssen sie gar nicht so sein, wie wir die ganze Zeit sie haben wollen. Webtechnologien sind gut genug, wenn man sie richtig anwendet. Und ja, richtig anwenden ist lustig. Nur mal im Web sich umzugucken als Datenmensch wie ich und zu schauen, welche Seite jetzt wirklich HTML ist und wirklich UTF-8 hat und eben keine falschen Zeichen drin hat und keine falschen Daten drin hat, ist wahnsinnig schwer zu finden. Das war ein super Beispiel bei uns zum Beispiel auf der UKTV-Yahoo.com-Seite. Das war die Searchbar, die wir seit 5 Jahren drin hatten. Und das Ding war wirklich Links mit JavaScript drauf, die eben das Formular umgeschrieben hat und dann eben woanders hingeschickt hat, wenn man auf die einzelnen Links geklickt hat. Wenn ich jetzt auf meinem BlackBerry bin oder auf anderen Sachen, die kein JavaScript hatten, konnte ich mich dumm klicken auf diese Links und es ist nichts passiert. Es hat immer eine Websuche gemacht, egal welche ich ausgewählt habe. Ob ich habe Bilder ausgewählt und es kam nichts, es kam Web zurück. Und das ist einfach nicht gut genug für mich. Das ist einfach, sowas packe ich nicht live. Und dann haben wir es angeguckt, gut, was machen wir mit den Webstandards und haben HTML angeguckt. Radio-Buttons. Und schon ist das ganze Ding, funktioniert das auch für jeden. Und dann haben wir es mit CSS so gestylt, dass es aussah wie das alte. Das zweite, was wir damit gemacht haben, wir haben dann eben, je nachdem welchen Radio-Button du ausgewählt hast, haben wir auf dem Server weitergeschickt zu einer anderen Suchmaschine und dann konnten wir auch diese ganzen Sachen, die ganzen Daten nachschauen, wer jetzt was geklickt hat, anstatt es nochmal mit einem extra JavaScript machen zu müssen. Aber das möchte ich Leuten mal mitgeben. Schaut auf eure, wenn ihr Sachen bekommt vom Designer und es sieht so aus, schaut nicht nach, wie das auszusehen hat, sondern schaut nach, was ist die Aufgabe, die jemand erfüllen will hier. Und das ist entweder Web, Images, Video oder Audio auszuwählen und eine Suche zu starten. Und nicht so, das muss so aussehen mit dem Pixelkram und dem Teil. Gleiche hier. Wohl das Übelste, was man als Webentwickler jemals erstellen muss, sind die TV-Schedules. Und zwar ist das ein Problem, weil wir schauen das an, ja, ist eine Tabelle, kein Problem. Dann hat man aber so Fernsehsendungen, die 3 Minuten lang sind. Und wir haben das lange angeguckt, haben damit rumgespielt und wenn man jetzt da CSS ausschaltet, das ist das HTML dahinter. Headlines und Ordered Lists. Und jeder kann das verstehen. Blinder Mensch kann das verstehen. Ich kann es auf meinem BlackBerry angucken, ich kann es auf meinem iPhone angucken. Ich kann es eben so sehen, wie es hübsch ist in meinem Browser auch. Im Endeffekt baut das zuerst und dann baut das Hübsche. Aber wir bauen immer erst das Hübsche und dann meckern wir, dass die Webstandards nicht gut genug sind, das zu können. Das ist der Currency Converter von Yahoo. Und zwar benutze ich den wahnsinnig oft, weil ich in vielen Ländern von unterwegs bin. Und es hat mich immer genervt, dass ich bei jedes Mal, wenn ich eine andere Währung auswähle, die Seite neu laden musste. Und das ist der erste, der das jetzt macht, indem ich nicht neu laden muss. Das geht ganz schnell für mich in einem Browser mit JavaScript und funktioniert wunderbar. Wenn JavaScript ausgeschalten ist, habe ich eben diese Dropdown-Lists und muss meinen Amount eingeben und einen Convert-Button klicken und kriege meine Daten zurück. Funktioniert für jeden. So haben wir angefangen wieder mal und nachher sah es dann so aus. Wenn JavaScript da ist, werden das Input-Boxen und ich kann was eingeben und die geben mir dann diese Autocomplete-Controls, wo ich dann eingeben kann, dass ich eben nicht von dieser Liste von 6000 verschiedenen Währungen auswählen muss, sondern automatisch US und er gibt mir die US-Dollar und ich habe nicht mehr das Problem, dass ich viel tippen muss. Das Schöne an dem Ding, ist, dass es auch noch mit diesem Quick Guide kommt und eben die Ergebnisse mir zurückgibt. Und dass es auch vollkommen barrierefrei ist, weil wir es mit Screenreadern getestet haben, weil wir es mit Tastatur getestet haben, weil wir es mit allem getestet haben, was es draußen gibt. Vorteil natürlich, dass einer der Entwickler blind war. Hat nicht jede Firma, aber ist ganz, ganz gut zu haben. Und das ist ganz, ganz interessant auch zu bemerken, wenn man mit anderen Entwicklern spricht und sagt so, hey, der Typ, der schneller PHP programmiert als du, ist blind übrigens. So das nächste Mal, wenn du sagst, ich habe keine blinden Nutzer, ne, sollen aus dem Netz raus. Schau ihn an, er ist im Netz und er ist besser als du. Also komme nicht mit dem Gedanken. Also der Trick bei den ganzen Sachen, was wir viel gemacht haben, wir haben ARIA verwendet, aber wir haben auch viel einfach nur Eingabefeld Labels umgeschrieben, je nachdem, was eingegeben wurde. Also wenn man CSS abschaltet und das Ding ausprobiert, ergeben die Labels und die Inhalte der Felder immer einen ganzen Satz. Und das ist ziemlich, ziemlich interessant zu sehen, es war auch ziemlich interessant zu basteln. So, was die meisten Leute vergessen, ist, dass das Web nicht die Seite ist. Wir fangen immer mit der Seite an und oh, das ist die Internetseite. Und dann hat man Entwickler und die kommen an, ja, das Web ist der Code, der Source Code. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, die schauen eine Seite das erste Mal an und schauen den Source Code an und finden diesen einen nicht geschlossenen Div-Tag und dann like, oh, die kann ja gar nichts. Was das Web für mich seit jetzt 2-3 Jahren ist, und ich fahre damit ganz gut, ist, dass das Web einfach aus leckeren Daten besteht. Kleinen Süßigkeiten von Daten, die im ganzen Web verteilt sind und die man zusammenbasteln kann, wie man möchte. Und es ist keine Kunst, das zu machen, sondern es ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich mal die Techniken anguckt, die wir haben. Und es wird immer einfacher. Das ist unsere Yahoo-Seite 1998 oder so, als ich noch meine Haare hatte und so. Und da war alles richtig schön. Jakob Nielsen, blaue Links und Unterlines und wunderschöne GIF-Icons, die nicht wirklich optimiert waren. Und ja, es war grausam eigentlich. Aber damals war das der Hammer. Dann hatten wir eine Phase, wo wir meinten, wir wissen ganz genau, was Leute wollen. Und haben dann wahnsinnig viele Informationen denen gegeben. Also hier sind die Nachrichten und hier sind Sachen vom Fernsehen und da ist was über Autos und da ist was. Also du hast alles in einem Interface gehabt und konntest reingehen, wo du hingehen wolltest. Und es war schön, schnell für End-User, aber auch ziemlich nervig für Leute jetzt beispielsweise mit Lernbehinderung. Weil da stehst du da, mein Gott, das ist viel zu viele Optionen, was geht hier ab? Und wenn man betrunken nach Hause kommt, kann das auch passieren. Auch schönes Beispiel, wenn man so mal die Endnutzer vom Internet bedenkt, der Todesfall von Michael Jackson hatte mehr Nutzer als 9/11 auf unserer Webseite. Da war ich erst mal geschockt, weil das sah ja schon tot aus ein paar Jahre lang, aber gut. Die neue Yahoo-Seite ist schlanker und was wir jetzt machen, sagen, pass auf, du hast unsere Daten, die kannst du aber wegklicken, kannst deine eigenen Daten reinbasteln und das haben wir langsam kapiert. Das haben wir ja lange gebraucht, den Leuten beizubringen. Im Endeffekt, der Endnutzer sollte deine Seite bearbeiten und sollte deine Seite einstellen können, wie er sie braucht und nicht, was du meinst, dass der Endnutzer haben sollte. Und da haben wir auch so schöne Sachen drin, wie beispielsweise Facebook. Und Facebook ist ja der Prügelknabe eines jeden blinden Entwicklers, weil Facebook ja ganz schwer zu navigieren ist im Screenreader und ganz, ganz übel ist. Durch unsere Homepage kann jetzt jeder blinde Entwickler Facebook benutzen und jeder blinde Nutzer Facebook benutzen, weil es voll Screenreader-kompatibel ist, per Tastatur erreicht werden kann und auch richtig schöne Labels hat, die zwar nicht sichtbar sind, aber einem richtig auch hinführt, wo man hingehen muss. Falls Ihre Firma auch Facebook blocken sollte, durch die Yahoo Homepage sollte es auch gehen. Aber das sagte ich jetzt nicht. Aber es war schön, das eben mit Facebook da zu sitzen und zu sagen, Jungs, so haben wir es gemacht, könnt ihr es nicht auch einbauen? Und das ist eben, was ich jetzt von euch auch will, was ich von Menschen will, die im Netz Sachen bearbeiten. Anstatt zu meckern, dass große Firmen es nicht können, zu zeigen, wie große Firmen es richtig machen können. Zugang zu diesen Daten zu erlauben, bedeutet Barrierefreiheit. Und das ist für mich das Einzige, was wirklich wichtig ist. Wenn das Interface schlecht ist und es gibt eine API, es gibt eine Zugangsmöglichkeit, kann ich das Interface basteln, das funktioniert. Und zur Firma zurückgehen und sagen, Jungs, so könnt ihr es basteln. Bitte, bitte macht das. Und das geht mit APIs. Und Programmable Web beispielsweise jetzt hat 1447 APIs. Das ist eine Menge Daten, die man im Netz holen kann und daraus neue Interfaces zusammenstellen kann. Und viele Firmen haben einfach kapiert, dass intern die Seite auf einer API aufzubauen auch um einiges Sinn macht, weil dann kann man die Seite immer schnell verändern. Es kann so viele Nutzer haben, wie man will. Die Datenbank geht nicht runter, weil es durch eine API geht. Und wir haben das in Yahoo auch gemerkt, wir haben alles auf API aufbauend. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Leute auch bedenken, wenn sie Daten haben, ins Netz stellen wollen, bitte, bitte schaut eine API an. Und da komme ich auch zurück später noch. Um Daten einfach zu verwalten, macht es Sinn, sie im Netz zu verteilen. Und das kapiere ich, das mache ich immer wieder. Ich habe alles, was ich mache, schmeiße ich im Netz in alle Ecken rein und packe es dann wieder zusammen. Ich habe keine Lust, dass mein Server runtergeht und man findet gar nichts mehr von mir im Netz. Ich habe meine Fotos auf Flickr, ich habe meine Delicious Links, ich habe meine Blogposts, ich habe meine Artikel in andere, auf andere Seiten. Wenn ein Server runtergeht, habe ich kein Problem, ich bin immer noch im Netz. Wenn ich nur eine Seite habe und dort alles ablagere, was ich habe, habe ich ein Problem, wenn die Seite runtergeht. Und darum geht es bei Webentwicklung heutzutage. Falls jemand anfängt, heutzutage eine Webseite per Hand zu schreiben, dann möchte ich ihm einfach auf den Hinterkopf hauen und sagen, Jungs, lass das mal. Das haben wir 1997 gemacht, das müssen wir nicht mehr machen. Ein Content-Management-System sollte in der Mitte der Seite stehen, immer. Weil dann kann jeder, der der Seite was schreiben will, kann auch was schreiben, ohne ein Frontend-Entwickler zu sein. Und ich kann auch ein anderes Design erstellen, während die Daten noch in der Datenbank drin sind, unabhängig von den Inhalten der Seite. Und dann nehme ich das CMS und schmeiß meine Daten ins Datennetz und packe die wieder zurück. Fotos auf Flickr. Warum sollte ein CMS-Nutzer Fotos vergrößern und verkleinern, wenn Flickr das automatisch für mich macht? Und auch eben auf einen Server hostet, der ganz schnell für Bilder optimiert ist. Google Maps für Adressen. Finde ich mal ganz lustig, wenn Leute Adressen schreiben und dann ein PDF-Dokument erstellen, das nicht barrierefrei ist, wie man denn bitte auf diese Seite, auf diese Adresse kommen sollte. Wenn man gleichzeitig auch sagen kann, okay, ich mache einen Google Maps-Link dazu, dann kann ich auch sagen, wo ich herkomme. Und nicht nur, wie ich von einer Ecke zu deinem Adresse komme, sondern wie ich von überall zu deiner Adresse komme. Dafür ist Google Maps da, dafür ist Yahoo Maps da. Und wir sollten es dafür verwenden. Upcoming für Events, Sing und LinkedIn für Lebensläufe. Ich kenne wahnsinnig viele Webseiten, wo es heißt über uns. Und da stehe ich noch mit drin, obwohl ich seit 1997 nicht mehr in dieser Firma arbeite. Weil niemand diese Seite bearbeitet. Wenn ich jetzt sagen würde, jeder, der in der Firma eingestellt wird, kann bei Sing oder LinkedIn sich ein eigenes Profil erstellen und ich nehme diese APIs und pack diese Daten zurück in meine Firmenseite, ist die immer up-to-date. Wenn das Neues geschieht, wenn der Mensch heiratet und sein Name sich ändert, wird er sich auch auf meiner Seite ändern. Wenn dieser Mensch aus der Firma rausgeht und den Firmennamen in Xing oder LinkedIn ändert, zeige ich den Nutzer nicht mehr an und fertig. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken, ob der Mensch jetzt hier noch arbeitet oder nicht. Und ich habe keine Profilseite im Web, die einfach tot ist und alt ist. Delicious für Links, YouTube für Videos. Wahnsinnig viele Leute kommen an und sagen, ich muss meine Videos selbst hosten und dann gebe ich sie als WMV an und dann gebe ich sie als dieses Format an. Pack sie auf YouTube und pack die ein. Dann kann man sie auch runterladen dort, wenn es nötig sein sollte. Twitter für Updates, aber das macht ja noch nicht jeder. Und das Schöne mit diesen ganzen Sachen ist ja dann auch, dass die mit Tags und mit Links miteinander verknüpft sind. Das heißt, ich kriege dann Tags, Comments, Connections und Embeds aus dieser Seite raus und kann die zurück in mein CMS packen. Wenn ich jedes Mal einen von meinen neuen Artikeln bei Delicious einbinde und dann einen Tag später sehe ich, was für Leute für Tags eingegeben haben, die richtig gute Schlüsselwörter dafür sind, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Dann schreibe ich eine Zeile in PHP, hole die Delicious Tags zurück, packe die in meine Seite rein und schreibe ich mehr Keywords, schreibe ich bessere Suchmaschinenoptimierung. Ich benutze das Datenweb, um meine Seiten zu verbessern. Und darum geht es eigentlich nur, wenn diese Daten rausgeschmissen werden. So, indem wir die Daten und die Darstellung voneinander trennen, können wir aufzeigen, wie barrierefreie Lösungen aussehen. Beispielsweise hier, das ist ein Flickr-Mashup, das ich geschrieben habe für Leute mit Lernbehinderungen, die eben Probleme hatten mit wahnsinnig vielen kleinen Icons und Thumbnails und was immer das war. So hier drei große Bilder, bei dem gehst du vorwärts, bei dem gehst du rückwärts und hier ist ein Bild in der Mitte. Und ist ganz gut angekommen. Problem, das ich hatte, ich habe nicht geguckt, dass wirklich diese Bilder auch alle Creative Commons sind. Und was ich an Leuten, an E-Mails bekommen habe, dass ich doch ihre Bilder auf meiner Seite anzeigen würde, weil ich eine Suchmaschine für Flickr gebaut habe. Ich hatte einen Typ, der hat mir 8 E-Mails geschrieben, dass sein Bild jetzt bei MSN Bildersuche auf der 16. Seite das 217. Ergebnis ist und auf meine Seite linkt. Ich habe mir auch gemeint, hol dir eine Freundin oder irgendwas. Ist ja und das sind dann so Leute, die auch nicht kapieren, dass das Netz so funktioniert, dass eben Google und MSN Sachen indiziert und ich kann nicht sagen, löscht das mal aus eurer Datenbank raus. Das geht einfach nicht. Ich hatte auch ich habe einen Twitter-Mashup gemacht, wo man seinen Twitter-Namen eingeben kann. Das zeigt einem dann, wenn man Leute hat, die einen verfolgt haben und Leute, die einen verlassen haben, je nachdem, was man vorher gesagt hat. Und da kam dann auch so eine Dame aus Deutschland an und meinte, nicht, dass alle Damen aus Deutschland so sind, aber die war sehr lustig. weil sie meinte, ich zeige ja ihre protected Twitter im Internet an und ist eine Schweinerei und ich bin ja ein Pirat und ich sollte doch das sofort aufhören. Und ich stand dann so da, hä? Wenn ich dein Twitter eingebe, sehe ich nichts. Und sie so, ja, wenn ich es eingebe, sehe ich es. Und ich so, ja, du bist ja authentifiziert dafür. Ja, meine Freunde sehen es auch. Ja, die sind ja auch authentifiziert dafür. Also ihre Freunde und sie konnte es sehen, weil sie den Freunden und sich erlaubt hat, diese Sachen zu sehen. Ich selbst war nicht authentifiziert, ich konnte es also nicht sehen. Es hat trotzdem 12 E-Mails gebraucht, bis sie das kapiert hat. Ich habe einen Vortrag gehalten in Denver über Datensicherheit und da habe ich eben dieses Beispiel auch genommen, dass seine Twitter-Updates anzuzeigen, zu protecten, total Blödsinn ist. Weil ich innerhalb von 2 Zeilen habe ich sie ihrem Bildschirm angezeigt, von jedem, der im Publikum seine Twitter-Updates protected hatte. Weil mir kann man ganz einfach anzeigen. Gut, dann habe ich YouTube angeguckt. Und YouTube war auch das zweite Problem. Menschen mit Lernbehinderungen standen da und boah, was geht denn hier ab? Viel zu viel, keine Ahnung, was abgeht. Für mich heutzutage, sie könnten auch die Comments ausschalten, weil die wirklich total für die Hühner sind. Da ist ja nichts drin, was irgendwie Sinn macht. First! Was ich dann entwickelt habe, ist dieses Easy YouTube. Sieht aus wie Fisher-Price, mein erstes YouTube. Und ist für Leute mit Lernbehinderungen. Und ich habe es dann eben Open Source rausgeschmissen im Netz und habe gemeint, Leute, was meint ihr? Ist das, was ihr wolltet? Und habe an die 100 E-Mails bekommen von blinden Nutzern, die es gesagt haben, Junge, ich kann endlich YouTube-Videos angucken. Oder anhören in dem Fall. Was immer wieder geil ist. So, warum machst du YouTube zugänglich für Blinde? Das ist ja totaler Blödsinn. Und so, ja, wie viel Vorträge sind auf YouTube? Die hörst du doch auch gerne mal an. Ach ja, stimmt. Und Firmen, die Touchscreens machen für irgendwelche Rollstühle, benutzen das jetzt auch. Und also ich habe wahnsinnig viel gutes Feedback bekommen. Grundschulen haben gemeint, sie können jetzt den Kindern eben Videos auch zeigen. Und deswegen habe ich dann eine Playlist-Funktion noch eingebaut, weil man nicht Kindern allen Videos zeigen sollte. Also einfache Bedienungen, Suchfunktionen, Copy und Paste URLs und Weiterleiten, verschiedene Videogrößen, einfache Lautstärkenregelung, Playlist mittels Delicious, YouTube-Suche und Open Source. Das war das ganze Ding. Hier sind 2 Videos, die man auch angucken kann. Die Slides sind nachher erreichbar und auch die Links werde ich auf meinen Blog schmeißen. Und auf der linken Seite ist eine Sängerin mit einer Lernbehinderung. Und sie hatte wahnsinnig viele Videos von sich selbst, von Konzerten auf YouTube und hat niemals geschafft, die zu erreichen. Konnte nie ihre eigenen Videos sehen. Und die Interviewerin stand mit ihr da und hat gemeint, jetzt schau doch mal das Easy YouTube an. Und sie hat dann ein bisschen sich durchgehangelt und ihre Videos angeguckt. Und nach 3 Minuten meinte sie so, weißt du was, du kannst jetzt gehen. Ich brauche dich nicht mehr, ich kann meine Videos angucken. Und das kam so gut rüber für mich, weil ich hätte da viel Geld für bekommen können. Aber ich habe es während ihrem Vortrag habe ich angefangen, diese Easy YouTube zu schreiben. Und auf der rechten Seite ist eine blinde Nutzerin, die gemeint hat, das Internet ist totaler Schwachsinn, weil es immer wieder was verspricht und dann nicht hält. Sie war also total desorientiert vom Internet, hat gemeint, ich will es nicht mehr haben und hat dann eben Easy YouTube angeguckt auch und dann nach Minute hat sie auf einmal gemeint so, da ist ein Play-Button, ich kann den Abspielknopf finden. Das ist ja so genial, das haben wir nie erlebt. Und das ist wirklich nur so gut geworden, weil vorher bei einer anderen Konferenz eine andere Sprecherin, Antonia Haidt, eben gemeckert hat über dieses ganze Problem und hat gemeint, sie hat Tests gemacht mit Leuten mit Lernbehinderungen und ein Videoabspieler sollte das erfüllen. Also ich hatte richtig gute Spezifikationen, nach was ich bauen sollte. Was sind die Probleme, die behinderte Menschen haben, die ich umgehen muss? Nicht, wie viel Farben das haben soll, wie groß es sein soll, wie viel Text drin sein soll. Was sind die Probleme, die ich umgehen muss? Und diese Spezifikationen sind ganz selten zu kriegen. Und wenn man es immer hat, kann man als Entwickler ganz schnell was basteln. Und ich habe dann dieses genommen und bin dann zu den Video-Yahoo-Leuten gegangen. Und wenn man jetzt video-yahoo.com anguckt, und einer von den 16 Nutzern ist weltweit, und dieses Video anguckt, dann kann man eben auch CSS ausschalten und man hat diese Knöpfe unten dran. Und schon ist das Ganze barrierefrei für Screenreader, für Keyboard-Nutzer und funktioniert auch für Leute, die eben kein CSS haben und es nicht darstellen wollen. Das Problem mit Flash ist, dass Flash, egal wie barrierefrei du dein Flash machst, ja nicht per Tastatur erreichbar ist. Und wenn du eben JavaScript nimmst, ganz böse JavaScript, und eben solche Knöpfe erstellst, mit denen du das Video erreichen kannst, die sind ja per Tastatur zugänglich und die sind ja auch per Screenreader zugänglich und schon ist das ganze Problem gelöst. Trick 1 mit Flash, Abspielknöpfe außerhalb des Films ablegen. Das Ganze geht dann auch für Musik. Es gibt diesen Sound Manager 2, was eine ziemlich geniale API ist für JavaScript, um Audio abzuspielen auf Webseiten. Und es ist von Scott Schiller geschrieben, der für Flickr arbeitet natürlich. Audioentwickler, Flickr, egal. Und der entwickelt das jetzt auch mit Video und allem drum und dran. Und es funktioniert wunderbar, dass man einfach das in eine Seite reinpacken kann. Und dann hat man eben Abspielknöpfe und man hat per Tastatur erreichbare Funktionalität, um Musik anzuhören in einem Browser. Was jetzt mit Audio in HTML5 ja auch irgendwann mal kommen wird, aber jetzt mit dem auch schon verwendbar ist. Und ich habe die HTML5-Leute angeschrieben und gemeint, schaut auf diese API, bevor ihr selbst was erstellt, was genauso blödsinnig ist wie eure Drag-and-Drop-API. Schaut dieses Ding an und nehmt das und schreibt es einfach um und fertig. Kleine Buttons, egal, kann man stylen, wie man möchte. Und was richtig lustig ist, da war ein Typ in Thailand, der hat eine Karaoke-Maschine aus diesem Ding gebastelt. In JavaScript, was eigentlich ziemlich zweckfrei ist. Aber was das Schöne daran ist, durch diese Karaoke-Maschine habe ich herausgefunden, dass es ein Lyrics-Text-Format gibt. Es gibt ein XML-Format, das für Texte von Liedern da ist, die auch mit Timestamps und allem Möglichen drin hat, das man auch später beispielsweise für Captions oder für Subtitles verwenden könnte, wenn die normalen Subtitle-Formate wie SRT dann doch zu schwierig sind. Ich habe das angeguckt, das sieht ganz witzig aus und das ist eben das, was ich haben will, viel mehr, dass Leute einfach spielen und sagen nicht, Browser sind böse, Technologien sind böse, das funktioniert alles nicht, sondern einfach jetzt, pass mal auf, ich probiere das mal aus. Und wenn ich auf was stoße, dann helfen mir andere Leute, das zu lösen. Wir sehen immer so, das geht nicht im Browser, deswegen machen wir es nicht. Es gibt diesen JWFLV Media Player auch, das ist eben ein Videoplayer, der vollkommen einbindbar ist in Webseiten und eben auch Sachen wie Untertitel unterstützt. Und der ist auch Open Source. Der ist, ich glaube, für eine Firma zahlt man $50 oder sowas. Also ist auch ziemlich günstig. Und der ist auch wahnsinnig gut geschrieben und die API ist ziemlich einfach zu verwenden. Und ich habe damals mit YouTube, habe ich eben auch gespielt, als der YouTube-Player rauskam, auf dem auch dieses Easy YouTube aufgebaut ist, dass ich gesagt habe, pass auf, jedes Mal, wenn du Pause drückst, wäre es eigentlich ganz gut, eine kleine Caption dafür zu schreiben. Das Problem mit YouTube Comments ist ja, dass der Comment über den ganzen Video geht. Wenn ein Kommentar jetzt über ein Video, über einen bestimmten Moment in dem Video geht, macht der Kommentar wahnsinnig viel mehr Sinn. Widdler.com macht das beispielsweise. YouTube hat es jetzt auch teilweise drin, dass wenn ich Leuten erlaube, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Kommentar abzugeben, statt einen Kommentar abzugeben für das ganze Video, kommen da eben noch sinnvolle Kommentare dabei raus und nicht nur Dude and Whoa, cool, first. Das kam ganz gut an auch. Das haben wir dann auch ein JSON-Format zum Abspeichern und ich schreibe jetzt auch noch um, dass wir das Ganze dann mit auch JLW-Player verarbeiten können. Weil beispielsweise, wenn man jetzt Untertitel schreibt für Videos und Magpie verwendet, das ist auch schmerzhaft. Das ist wie eine Zahnwurzelbehandlung teilweise, das Ding zu benutzen. Aber so ein Format, ich stoppe das Video, gebe euch eine neue Textbox, kann was schreiben, starte das Video, stoppe das Video und so weiter und so fort. Wäre eine einfache Möglichkeit, richtig gute Captions und Subtitle zu schreiben. Das kam raus und wir haben auch ein bisschen drüber geredet und mit YouTube auch und dann jetzt hat eben YouTube eben auch Subtitles und eben auch Captions drin. Das Problem ist, nur im Player. Weil wieder in dem Flash-Player drin, ich habe keine Chance, an diese Daten ranzukommen und das war das Hauptproblem dabei. Weil es ist ja schön, dass ihr jetzt Untertitel habt, aber es wäre auch ganz schön, beispielsweise in Screenreader diese Untertitel zu geben. Aber die kriege ich nicht, weil sie im Flash-Filmchen drin sind. Und die Annotations, die Leute jetzt in YouTube machen, sind auch teilweise sehr Wahnsinn, wie viel Arbeit die Leute reinstecken. Das ist das Video von Speed Racer, von dem Film. Hat ihn jemand gesehen? Ich habe ihn angeguckt, habe ich gerade irgendwelche Pilze gegessen oder was war das bitte? Das Lied ist irgendwie in 6 Sprachen. Und die haben diese Annotationen, wo das mal im Deutschen heißen würde, sind auch in 6 Sprachen dann eingetippt worden. Und die Leute haben richtig sich Arbeit gemacht, dieses ganze dumme Lied wirklich zu beschreiben in diesen Annotations. Und das ist eben, weil sie Spaß dran haben. Nicht, weil sie Magpie verwenden müssen und Untertitel schreiben müssen, sondern weil sie einfach Lust darauf haben, das zu machen, weil sie Lust haben, dieses Video verständlich zu machen. Nihilogic.dk, der Typ hat dann eben auch in diese API sich reingeschalten und hat dann eben eine Annotations-API geschrieben, die diese in Formularfelder eingeschrieben hat, damit sie dann eben auch für Screenreader erreichbar sind. Blöderweise gibt es dieses XML-Output nicht mehr und nächste Woche bin ich in Kalifornien, da werde ich mal mit denen drüber sprechen, ob ich sie wieder einbauen kann. Das zweite, was eine Firma gemacht hat, war TubeCaption.com. Und die haben die Idee gehabt, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, Untertitel für YouTube-Videos zu schreiben für Geld. Wenn Leute Untertitel schreiben, kriegen sie Geld dafür. Und haben dafür dann auch Google Ads genommen. Und Google Ads haben dann gemeint, das ist nicht so wirklich für unsere Terms and Conditions und deswegen ist die Seite auch nicht mehr da. Aber ich fand die Idee absolut genial. Warum nicht? Ich meine, das kann man heutzutage mit Mechanical Turk machen, aber leider war das mal nicht so. Ich denke, das Hauptproblem war, dass auch die Filmindustrie gemeint hat, sowas darf nicht sein, weil wir dann doch unsere DVDs verkaufen. Und das ist eines der größten Probleme heutzutage, dass viele Sachen, was wir im Netz machen, die Daten kommen von Leuten, die das Web nicht kapieren und auch nicht kapieren wollen, dass wenn man Sachen im Netz rausgibt, gute Sachen zurückkommen. Bestes Beispiel Nine Inch Nails. 4 CD-Pack rausgegeben, erste CD vollkommen kostenlos und Creative Commons, kann jeder remixen, wie er möchte. Wenn man alle vier wollte, haben die $5 gekostet. 1,4 Millionen Dollar innerhalb von einer Woche in seiner Hosentasche, anstatt dass irgendeine Firma dafür Geld bekommen hätte. Und man kann mit kostenlosen Sachen im Netz verteilen Geld machen oder auch bekannt werden. Und das kapieren wahnsinnig wenig Leute. Das Internet zu ändern ist schwierig, weil ich sage solche Sachen zu Firmen, die sagen, nee. Ich meine, es gibt ja Leute, die versuchen, das Netz derzeit zu verändern. Und ich persönlich muss ja sagen, ich freue mich ja als barrierefreier Entwickler auf diesen Volksfirewall, die da gebaut werden soll. Weil wenn wir keine Videos und Bilder mehr im Internet haben, dann müssen ja Leute auch gute Alternativtexte schreiben. Und wenn wir keine Videos und Bilder haben, dann ist es mit der Breitbandflächenabdeckung auch nicht mehr so das Problem, weil dann ist es ja schnell genug. Wenn wir dann noch Printprodukte verbieten, dann geht es auch der Umwelt besser. Und das ist eine ganz tolle Lösung für das ganze Problem. Und das Gleiche haben wir mit Redesigns von Webseiten. Webseiten kommen an, werden gebastelt und dann so, oh, die machen wir jetzt barrierefrei. Ein schönes Beispiel in Amerika. Wir nehmen eine Toilette und wir machen die zugänglich für Rollstuhlfahrer, indem wir eine Toilette rausnehmen und dann doch die Klorollen auf der falschen Seite lassen. Als ich es gesehen habe, stand ich wirklich da, dass es nicht mehr war. Aber es ist genauso, wie Webseiten redesigned werden. Anstatt, dass wir die Seite von Grund auf neu aufbauen oder die Texte einfacher schreiben, packen wir dann ein kleines Font-Resizing-Widget rein. Das ist mein Lieblingsteil auf irgendeiner Webseite. Wenn jeder meint, dass die 10 Pixel Areal, die man für den Text genommen hat, nicht groß genug ist und dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, diese Schrift zu vergrößern, indem man einen 12-Pixel-Button irgendwo oben in die Ecke grau auf dunkelgrau anzeigt, wo man dann auch die Schriftgröße verändern kann. Dafür sind Browser da und Browser können das auch. Internet Explorer 6 kann es nicht, aber Browser können es. Menschen lernen am besten, indem sie mit etwas spielen. Und das kapiere ich immer wieder, wenn ich Training mache. Wenn ich Leute was unterrichte, ich treibe Firmen in den Wahnsinn. Weil die kommen immer an, wo ist denn ihr Folder, den wir dann nachher noch anderen Trainern weitergeben können. Ich habe nie einen. Ich will wissen, wer zu meinem Training kommt. Und 90% vom Training kommt von dem Kurs, 10% kommt von mir. Ich leite nur Leute in die richtige Ecke, weil ich weiß nicht, wie ihr lernt. Ich habe keine Chance, euch das beizubringen. Ich kann es erzählen und es geht über Kopf rüber. Wenn man was selbst rausfindet, auf seine eigene Art und Weise, geht das viel tiefer rein und man kapiert es auch einfach. Und Spielen ist wahnsinnig wichtig und Leute kapieren das nicht. Es ist immer ganz schön, wenn man reinkommt. Ich hatte mal meine Firma, das war so eine Bank, und sie kam rein, ja, Christian, du machst jetzt was über Barrierefreiheit. Und ich kam in den Raum rein, saßen da alle mit ihren Krawatten, total genervt. Oh, ich muss Training, 2 Tage scheiße Training, ne? Was, können wir was anderes machen? Ich muss die Leute erstmal irgendwie aufwecken. Das allererste, was ich gemacht habe, ich bin so an die Whitewall reingegangen mit meinem Stift und meinte, oh, mal schauen, ob der geht. Oh ja, der geht. Also es ist wirklich so Reh im Scheinwerfer auf allen Gesichtern. So, boah. Also, okay, das wird ein anderes Training. Und auf einmal waren die wach, auf einmal waren sie zugänglich. Und das ist auch ganz wichtig, sowas einfach mal reinzubringen. Und ihr könnt mit dem Web spielen und was Neues erstellen. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil das Web nicht schwierig ist zu verändern. Eins meiner Lieblingsspielsachen ist Grease Monkey. Grease Monkey ist eine Firefox-Extension, ja, geht nicht in Internet Explorer, geht aber auch in anderen Browsern. Und was man mit Grease Monkey machen kann, man kann JavaScript schreiben und DOM-Scripting schreiben, um Seiten umzuschreiben und denen neue Funktionalität zu geben. Und ich benutze das mittlerweile in der Firma für Prototyping. Anstatt dass ich ein Design mache und Leuten schicke, wie das aussehen wird, schicke ich denen ein Grease Monkey Script, das wird anklicken können und schon sieht die Seite in ihrem Browser so aus. Und schon können sie auch mit rumspielen und auch was mitmachen. Und das ist geht unheimlich gut rein und Leute verstehen es dann auch um einiges besser, als einfach nur Designs anzugucken. Ich war in Frankreich beim Vortrag und da haben sie mir dieses Blog gezeigt und habe dann eben gemeint, okay, ich kann in diesen Blog jetzt Flickr-Fotos reinstellen. Und er so, nö, kannst du nicht, ist ja unser Blog. Hier ist das Grease Monkey Script, was ich JS Magic genannt habe. Paar Zeilen, was sind es, 15 Zeilen? Na gut, eine Zeile sind an die 20 Zeilen, wenn man sie wirklich schreiben würde. Und schon sind Flickr-Fotos in diesem Blog drin. Flickr-Fotos von der Seite, über die sie sprechen, und je nachdem, welches Blog, von welcher Stadt sie sprechen, in dem Blogpost kommen andere Fotos. Und sowas geht ganz, ganz einfach mit GreaseMonkey in Seiten reinzubinden. Und man muss nicht ein Coder-Gott sein, das geht eigentlich ziemlich einfach, wenn man sich es mal anguckt, eine Stunde lang. Und Leute meinen immer so, ja, und toll, du passt das Fotos in die Seite, wie macht das mehr barrierefrei? Ne? Fotos sind noch richtig schwierig, weil alle blinden Leute es nicht sehen können. Leute mit Lernbehinderungen beispielsweise, wenn sie jetzt Fotos kriegen zu einem Text dazu, dass die Sinn machen, die eben diese Sachen auch anzeigen, anstatt den Text lesen zu müssen, oder Leute, die Dyslexie haben, machen Fotos Sinn. Also denkt nicht immer daran, das Sachen einfach zu machen und nur Text zu machen für alle, sondern auch, dass multimediale Elemente wie Videos und Musik Sachen barrierefreier machen können, als sie vorher sind. Arthur Ortega, der wahrscheinlich auch mal hier war irgendwann mal, hat mich darauf gebracht. Und er ist eben mein blinder Entwickler, der neben mir sitzt und auch ein total netter Mensch ist. Und er hat eben wir haben diese internen Hackdays. Also alle 3 Monate, 24 Stunden wird keine Arbeit gemacht, sondern wir können alle unsere Daten nehmen im Netz, alle unsere APIs nehmen und was Neues erstellen innerhalb von 24 Stunden. Und dann zeigen wir es der Firma und innerhalb von 60 Sekunden muss man es vorführen. Und dann schauen wir, was davon gut ist. Es gibt Preise und Pizza und Bier. Gut. Aber ich kann ehrlich sagen, dass wahnsinnig viele Leute noch bei der Firma sind, obwohl andere Sachen passieren oder andere Angebote bekommen, wegen diesen 24 Stunden, die wir Leuten erlauben zu spielen. Und eben auch mal sich gegenseitig zu zeigen, wie einfach es ist, was zu entwickeln, wenn man nicht auf den Projektmanager warten muss. Und Arthur hat eben an dem Tag hat er gemeckert, dass unsere Suchmaschinenergebnisse keine Language-Attribute drin haben. Das heißt, du hast englische, französische und deutsche Ergebnisse bekommen und hast sie vom Screenreader alle auf Englisch ausgelesen bekommen. Und einen Deutschen zu hören, der Englisch spricht, oder einen Englischen zu hören, der Deutsch spricht, ist einfach furchtbar. Wie es bei mir jetzt gerade ist. Und er wollte eben das mit GreaseMonkey machen, habe ich im GreaseMonkey installiert, weil leider die Installation nicht mit dem Screenreader geht. Und da sind wir auch noch dran. Und er hat dann eben ein GreaseMonkey-Skript geschrieben für sich selbst und hat dann eben als blinder Entwickler stand da vorne und hat gemeint, guck mal, ich habe unsere Seite jetzt zugänglich für Screenreader gemacht. Und hat eben auch die vorlesen lassen in verschiedenen Sprachen. Gemeint, ja, das macht um einiges mehr Sinn. Ich war abends zu Hause und einer der Entwickler, der die Suchmaschinenseite macht, habe ich ihm das gezeigt. Er so, können wir es nicht schnell einbauen? Und er so, ja gut, probieren wir es. Und war Bucket-Testing nur für 10% unserer Nutzer, haben es eingebaut. Wir sind die einzige Suchmaschine mit vollkommen natürlicher Sprachauszeichnung in den Suchmaschinenergebnissen. Und nur weil er gemeckert hat und weil er es auch gleich gebastelt hat. Nicht, weil er nur gemeint hat, wir sollten das einbauen. Sonst wäre das nie was geworden. Ich habe das auch mal genommen, dann eben um die Google Translation API, die es gibt, die eben Sprachen erkennt, habe ich dann durch Twitter auch durchgejagt und dann bei Twitter-Ergebnissen die Language-Attribute mit eingebaut. Was auch ziemlich gut ist für Suchmaschinen beispielsweise, weil wenn eine Suchmaschine weiß, was für eine Sprache deine Seite ist, können wir die Schlüsselwörter indizieren. Ansonsten indizieren wir alles und Sachen wie da, der, die, das, wo, oben. Solche Sachen machen keinen Sinn zu indizieren, aber ich weiß es nur, wenn ich die Sprache kenne. Und daher machen solche Sachen um einiges Sinn. Und deswegen ist so eine API super gut zu bearbeiten hier. Der Trick, um mit dem Netz zu spielen, wenn man das auf Serverseite machen will und nicht in eben jemanden dann Firefox haben zu will, ist Curl. Curl ist ein Programm, das einem erlaubt, auf der Command Line und eben auch vom PHP, Java, ins Netz zu gehen und sein eigener Browser zu sein. Ich kann mit Curl jeden Browser simulieren, ich kann mit Curl Formulare abschicken, ich kann mit Curl Cookies simulieren, ich kann damit machen, was du im Netz mit dem Browser machst, kann ich es vom Programm aus machen. Beispielsweise habe ich aus Spaß mal hier die Twitter-Seite genommen, das ist ein ganz alter Screenshot, und habe die mal im durchgeguckt im Firebug, was denn diese Following, Followers und Updates-Nummern sind. Und habe die einfach die IDs rausgefunden und dann habe ich gemacht, jetzt machen wir was mit Curl und machen was Hübsches draus. Und habe daraus dann so ein kleines Ding gemacht, dass du dir auf deinen Blog schmeißen kannst. Ein kleines Bild, wo du rausfindest, was für ein Twitter-Nutzer bist du. Folgen dir Leute, verfolgst du Leute, machst du nur Updates und keiner will davon wissen. Das Ganze ist jetzt in Curl geschrieben und benutzt die API, zwei APIs von Flickr, von Google, um das zu erstellen. Und das ist der gesamte Code. Ich werde jetzt nicht durchgehen, aber es ist wirklich nicht schwierig, das Ganze zu schreiben. Ich hole mir die Seite, Twitter.com/User, dann mache ich reguläre Ausdrücke, um die Sachen zu finden. Und dann schreibe ich meine Daten aus und erstelle eine Grafik von der Chart-API mit Google und schon ist die Sache gegessen. Also ich kann das Twitter-Interface in Graph umwandeln innerhalb von 10 Zeilen PHP, wenn ich es richtig mache. NicoSteiner.de, der bei 1&1 arbeitet, glaube ich, hat diese Webseite mal angeguckt und es war sein Lieblingskino, Schauburg. Und die Seite ist halt Frames. Richtig heftig Framesets, nested Framesets, sonst was. Vollkommen unmöglich, im Screenreader zu erreichen, vollkommen unmöglich, mit der Tastatur zu benutzen. Richtig, richtig schlimm. Und er hat dann eben YQL, YUI und Yahoo Pipes genommen, wo wo ich dann gleich drauf kommen werde, und diese Seite umgebastelt in eine, die funktioniert für ihn. Also das ist ein Overflow, das sind jetzt keine Frames mehr, und er nimmt die ganzen Daten von der Seite runter, ohne irgendwie groß selbst ein Programm schreiben zu müssen, indem er diese Produkte verwendet. Und die hat dann auch der Schauburg zurückgeschickt und gemeint, können wir nicht was ändern? Jetzt werden sie auch die Seite ändern. Sie würden es nicht ändern, wenn wir einfach sagen würden, oh, Frames sind böse, könnt ihr was machen. Pipes ist ein Programm von Yahoo, pipes.yahoo.com, wo ich alle Daten im Netz mir holen kann und in diesem visuellen Art und Weise verknüpfen kann mit anderen Daten und Sachen daraus basteln kann. Ist wie Visio, ist wie ein Datenbankprogramm und es ist ganz schön für Leute, die visuell arbeiten. Für blinde Entwickler vollkommen unmöglich, für mich auch ziemlich nervig, weil wenn man sowas abändern will, muss man irgendwie in den Editor reingehen, es abändern, speichern, unter einem anderen Namen speichern, es gibt auch kein Version Controlling und es ist super intelligent gemacht, aber nicht sehr benutzerfreundlich, wenn man dann doch so ein kranker Entwickler ist wie ich, der gerne mal eine Command Line verwendet. Und deswegen haben wir YQL verwendet. YQL ist Yahoo Query Language und hat nur mit Yahoo was zu tun, insofern, dass wir das Ding anbieten. Man muss nicht zu der Yahoo-Seite gehen, um es zu verwenden. Man muss nicht auf der Yahoo-Seite sich anmelden, um es einfach mal zu verwenden, sondern nur um diese Konsole hier zu verwenden, um damit umgehen zu können. Und das macht um einiges mehr Sinn, als die Dokumentation durchzulesen. Was YQL ist, ist eine Sprache fürs Netz. Ich kann also sagen, select was, from wo, wer Kondition und kriege diese Daten zurück. Ich kann das gesamte Netz und auch unsere gesamten APIs in diese Sprache nun verwenden, anstatt zur Seite gehen zu müssen, die API-Dokumentation durchlesen zu müssen, zu verstehen, welche Authentifizierung ich brauche, welche Daten reingehen, welche Daten rauskommen. Den ganzen Quatsch muss ich nicht mehr benutzen. Ich sage, gib mir was von wo, wer die Konditionen sind. In der Konsole gibt man seine Sache hier ein, in diesem YQL-Statement, gibt ein, ich will XML oder JSON haben und kann das austesten. Man kriegt dann die REST-Query als Copy-and-Paste-Adresse zurück. Das heißt, wenn du in der Konsole fertig bist, kopierst du das in den Browser, kopierst das in CurlScript, kopierst das in die Command-Line, egal was du haben willst, und du kriegst diese Daten zurück, ohne YQL verwenden zu müssen, weil YQL selbst eine API in sich ist. Ich kriege die Daten zurück in einem Formatted-View, was jetzt in dem Fall XML ist, oder in einem Tree-View. Dann kann ich eben die Daten so durchfiltern und solange mein YQL-Statement verändern, bis ich nur die Daten zurückbekomme, die ich auch wirklich haben will. Anstatt alle Daten und dann wieder reguläre Ausdrücke schreiben muss und Filtering schreiben muss und sonst was. Was wir drin haben, sind die Recent Queries, also wenn man was falsch geschrieben hat, gibt's eine History, was man vorher eingegeben hat, also man kann zurückgehen einen Schritt und vorgehen einen Schritt. Und Example Queries, was auch ganz wichtig ist, weil bevor ich euch YQL erkläre, könnt ihr zu dieser Konsole gehen, anfangen zu klicken und dann einfach zu sehen, ah, so geht das. Ich kann es euch erklären, aber ich weiß nicht, wie ihr es verstehen würde. Wenn ihr es selbst ausprobieren könntet, geht es um einiges einfacher. Und dann haben wir diese Data Tables. Und die Data Tables sind die ganzen APIs, die wir anbieten. Flickr, Geo, Music, MyBlogLog, Search, Upcoming, Better, Yahoo selbst, wo man die Yahoo-Verknüpfungen zu anderen Benutzern verwenden kann. Und das Schöne an dem ist, ich kann jetzt Flickr-Fotos in einer Zeile schreiben und in meine Seite reinbringen, anstatt mich durch die Flickr-Dokumentation lesen zu müssen, Authentifizierung lesen zu müssen, anzumelden und sonst was. Jede von diesen Data-Tabellen kommt mit dem Description-Link, da kann ich draufklicken, dann kommt eine Erklärung, was die denn ist, was sie erwartet, was bei rauskommt. Muss ich auch nicht mich auf die Seite von der API zurückschalten. Und beispielsweise, was ich gebastelt habe hiermit, ist eine Seite von Frankfurt. Und zwar habe ich die Beschreibungen von Wikipedia, was Frankfurt ist, habe nebendran eine Map angezeigt, Flickr-Fotos, Events und das Wetter. Und diese ganze Seite ist vollkommen auf anderen API basierend, ohne dass ich eine von denen durchlesen musste und verstehen musste, weil ich es einfach nur in YQL zusammengeklickt habe und dann ein bisschen PHP geschrieben habe, um die Seite zusammenzubasteln. Hauptfunktion, die ich verwendet habe, ist eine Curl-Funktion, die einfach nur was lädt und sagt, wenn es nichts gefunden hat, Error Retrieving Data, please try again later. Im anderen Fall gibt es mir den Buffer zurück. Dann habe ich meine Query API, das ist die API, die YQL selbst ist, habe meine City und meine Location, beide in Frankfurt, weil City und Location kann unterschiedlich sein, es kann ja beispielsweise in München sein und ich will Munich als Suchbegriff haben. Und dann habe ich Select Star from HTML, where URL is Wikipedia and XPath is this and that. Und das gibt mir die Daten zurück, die ersten drei Paragraphen. Dann zeige ich die an und fertig. Gleiche mit Upcoming und das gleiche mit Flickr Fotos. Also ohne mich einlesen zu müssen und zu verstehen müssen, was da geht bei diesen ganzen APIs, kann ich sie in YQL ganz einfach schnell verwenden. Select Description vom RSS, Wetter API, Anzeigen, fertig. Jetzt ist ja immer das Problem, wenn die Seite keine API anbietet. Ist ja schön, dass es APIs gibt von allen Daten, aber meistens braucht man genau diese Daten von Firmen, die eben keine API anbieten. Da hat man dann das Problem, wie zeige ich das jetzt an? Und das ist von dem Star Trek-Film, Kobayashi Maru, ist dieser Test, der nicht gelöst werden kann und nicht gelöst werden soll. Und er findet halt einen Weg drumherum. Und genauso sieht es mit YQL auch aus. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Firma habe, die keine API hat, aber eine haben sollte, kann ich denen anzeigen, wie viele Möglichkeiten es gäbe, wenn sie noch eine API hätten. Beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Select star from HTML, where URL is fats.de and xpath is h2. Das gibt mir alle Headlines in der zweiten Stärke von der FAZ-Seite. Das Zweite, was es für mich tut, das könnte ich mit Curl auch machen, kein Problem. Das Zweite, was es für mich tut, es jagt die Seite durch HTML-Tidy durch, findet also Probleme in der Seite und löst die für mich, dass sie dann wirklich als Datensatz erreichbar ist für mich und lesbar ist. Und dann kann ich jetzt diese Daten nehmen beispielsweise und kann sie durch Google Translate durchjagen und sage, select star from Google Translate, where question in, select from a from HTML, where faz.de and xpath h2. Ein Target ist Englisch. Ich kann also die Überschriften aus der FAZ nehmen und auf Englisch übersetzen innerhalb von einer Zeile von Code und die in einem anderen Interface wieder darstellen. Und das ist, was YQL mir erlaubt, mit dem Netz zu spielen. Ich kann jede Daten nehmen, die ich irgendwo finde, wieder zurücknehmen, zusammenschustern, was zusammenbasteln. Ich kann beispielsweise jetzt gleichzeitig zwei Twitter-Accounts abfragen und kann sagen, gib mir den Titel vom Twitter, also was ich eingegeben habe, von Twitter-User-Timeline, where the title like HTTP, also wo der Titel in HTTP drin hat und die ID entweder meine CodePoet oder die ID YDN ist. Was das jetzt macht, es findet alle Twitter-Updates von mir oder vom YDN, die einen Link drin haben und gibt mir die als XML-Daten zurück. Wenn ich das mit der Twitter-API machen würde, hätte ich wahrscheinlich die 20, 30 Zeilen Code zu schreiben. In dem Fall ist es in einer Zeile und ich kriege sie zurück als JSON, als XML und ich kann sie mir auch runterfiltern und sagen, gib mir nur 3 oder 5 oder sonst was. So, die Vorteile von YQL. APIs kann man ganz einfach mischen damit, ohne die APIs kennen zu müssen. Und es gibt 1447 verschiedene APIs. Alle durchlesen, viel Spaß dabei. Deswegen haben wir auch YQL erstellt. Wir haben intern haben wir hunderte von APIs und wir haben viel zu viel Zeit damit verwendet, uns darüber zu streiten, wie jetzt die API sein sollte, statt sie einfach zu verwenden. Deswegen nehmen wir jetzt YQL, um diese Daten in ein kleines Programm reinzupacken, sodass wir nicht miteinander streiten müssen. Man kann Resultate ausfiltern, wie gesagt, like so und so oder limit oder sonst was, genau wie es im SQL auch geht. Man kann die einfache API-Anmeldung, die meisten APIs haben einfache Anmeldung, man muss sich einschreiben für ein API-Key, man muss durch OAuth durchgehen und sonst was. Das passiert alles in YQL für den Endnutzer schon, ich muss das nicht selbst machen und das ist ganz praktisch. Ich kann es als Konsole oder als Code verwenden, also in die Konsole reingehen und meine Sachen filtern oder gleich direkt vom PHP reingehen. Die Dokumentation kommt inklusive, ohne dass ich nachlesen muss. Und die meisten Dokumentationen von APIs sind grausam. Und Yahoo-Server als Proxy und Zugang ist eine andere Möglichkeit, die auch ganz gut ist. Weil wenn jetzt beispielsweise ich zur FAZ gehen würde, von meinem Server aus ihre Headlines abrufen würde, würden sie mich wahrscheinlich blocken. Ein Yahoo-Server zu blocken wäre dämlich, weil dann die Suchmaschine auch nicht mehr kommt. HTML als Datenquelle. Das wollen sie ja immer die Microformat-Leute sagen. HTML ist die Datenquelle. Und meistens ist HTML einfach zu grausam und zu schlecht geschrieben, um richtige Datenquelle zu sein. Andererseits habe ich gezeigt, für eine Konferenz auch, dass man jetzt beispielsweise eine Seite wie diese, die irgendwie von 1997 geschrieben wurde, die eben nur so ein paar eine Liste hatte von kleinen Scherzen übers Fernsehen, als Datenquelle verwenden kann, indem man YQL verwendet. Ich habe in YQL eben ein select star from HTML, where xpath is li gemacht. Und das ist das ganze JavaScript, das ich schreiben musste, um diese Seite in so ein kleines Widget abzuändern. Also ich habe jetzt funny TV Facts und kann immer einen Knopf klicken und einen anderen Fact zu bekommen. Und die Daten, die dieses Widget treibt, ist auf dieser Webseite. Also ich kann jetzt beispielsweise eine Liste ablegen und von jemandem in einem Content-Management-System bearbeiten lassen und die später auf der anderen Teil meiner Seite als Widget anzeigen, indem ich durch YQL gehe. Und ich habe kein Problem damit, dass die Seite nicht mehr up-to-date ist, weil die Daten aus dem HTML rauskommen. Das Schöne an YQL ist auch, dass diese Datentabellen, die jetzt nur Yahoo sind, vollkommen offen sind. Wenn jetzt eine Firma beispielsweise eine Suchmaschine hat, die einen RSS-Output hat, kann ich jetzt 20 Zeilen XML schreiben, kann die auf meinen eigenen Server legen und auch verlinken in YQL oder kann sie in GitHub reintun und wir holen die uns dann und schon ist die API von ihrer Firma in YQL drin. Und das ist absolut genial, weil viele Firmen denken daran, APIs zu machen, aber wollten keine Serverfarm kaufen, haben da ein Problem damit, die Seiten zu erstellen und mein Gott, wer schreibt diesen ganzen Entwicklern zurück? Und was sie jetzt machen müssen, sind 20 Zeilen XML zu schreiben, uns zu sagen, dass sie eine API haben, wir schreiben drüber, Leute benutzen sie und schon haben wir sie. Ich war kürzlich bei Newsweek, bei der Zeitschrift in New York vor 4 Tagen. Die wollen eben jetzt eine API rausbringen und hatten eben auch das Problem, sie keine Server haben, keine Server kaufen wollen. Habe ihnen das gezeigt, die werden jetzt welche basteln. Demnächst kann man dann Newsweek-Daten als XML oder JSON durch YQL bekommen, die man vorher nicht bekommen konnte. Das National Maritime Museum in London, witzigerweise, hat jetzt alle Ausstellungsstücke, die es in diesem Museum gibt, als XML und als JavaScript für mich im Netz, weil sie eben eine von diesen Zeilen geschrieben haben und ihr API-Server ist ein Desktop auf dem Schreibtisch bei denen. Weil das Zweite, was YQL macht, ist die Zugänge auf 10.000 pro Stunde und 100.000 pro Tag pro Entwickler runterzuschrauben. Und wir cachen die auf unseren Server für 15 Minuten. Also ihre API, der Endserver, wird nicht so belastet, wie wenn die API das machen würde. Und es kostet dann doch viel Geld, wenn man eine eigene API schreiben will. Diese Open Tables erlauben auch Read and Write, wenn man jetzt eine API hat, dass Leute Daten eingeben dürfen. Anstatt selbst ein Formular zu bauen, selbst eine API zu bauen, kann man das auch durch YQL machen. Beispielsweise hier Bitly kann man Shortening oder auch WordPress kann ich durch YQL Update machen. Also alles, was in der normalen API geht, kann man auch durch diese Tabelle dann machen und Yahoo nimmt die meisten Anfragen für einen selbst auf, anstatt selbst auf den Rechner zu gehen. Machen wir Geld damit? Nö. Können wir Geld damit machen? Nö. Können wir mehr Zugang haben, indem ihr uns Geld gebt? Leider nicht. Aber wir brauchen YQL selbst und deswegen besteht es. Und wir haben gemerkt, dass wenn wir das aufschreiben und Leuten erlauben, ihre eigenen Open Tables zu schreiben, haben wir wahnsinnig viele wunderbare Daten in einem Interface, die wir zusammen vermischen können. Beispielsweise ist Google Translate ist eines von diesen offenen Tabellen, die vorher nicht da waren. Man kann von jeder API die schnell schreiben. Und zwar im Interface, wenn man diese Show Community Tables anklickt, kann man eben diese ganzen Tabellen sehen und wir haben Amazon, wir haben Google, wir haben Microsoft Bing, wir haben New York Times und diese ganzen Firmen haben gesagt, gut, wir wollen keine API bauen, aber wir können es gerne mal ausprobieren, indem wir eine von diesen offenen Tabellen schreiben und spielt doch mal damit. Und es ist eine wahnsinnig schöne Nachricht, Leuten zu geben und zu sagen so, okay, unsere Webseite ist schlecht, ist nicht mehr barrierefrei, aber hier sind unsere Daten, zeigt uns doch mal, was für Interfaces man bauen könnte, um diese Seite barrierefrei zu gestalten. Und es ist wahnsinnig wenig Firmen machen das derzeit, aber das ist das Einzige, wie wir das Web barrierefrei machen können. Weil wir können uns unfußlich reden, dass wir es richtig machen sollen. Wenn die Firma selbst die Seite baut, benutzen wir viel zu viel Zeit damit und mit Design und mit Branding und mit Marketing und die Barrierefreiheit kommt immer zu kurz. Anstatt sich auf die Daten zu konzentrieren und zu sagen, hier sind Daten und jetzt gibt uns Beispiele, was wir falsch machen. Und das ist hat ziemlich gute Effekte bisher. Die ganzen offenen Tabellen sind auf GitHub abgelegt, was ein soziales Netzwerk für Entwickler ist. Und was hilft uns beim Webseiten erstellen? Ich hätte über Daten geredet. Gut, ich kann jetzt mal Daten hin und her zeigen, kleine Widgets anzeigen. Wie mache ich es barrierefrei? Was kann ich machen? Und eine der größten Dinge, die derzeit gut sind, sind Libraries. Wenn ihr eine Seite baut, bitte, 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 bitte fangt nicht an, Code zu schreiben. Nehmt eine Library, jQuery, Dojo, MooTools, YUI, ist mir scheißegal welche. Aber nehmt eine Library, weil Libraries sind dafür da, dass Browser nicht Müll sind. Dass Browser sich richtig gut benehmen. Weil Browser derzeit, gebe ich irgendwas, die so, ja, verstehe ich, kein Problem. Und dann, ich zeig's dann doch anders an. Während eine Library geht um diesen ganzen Sachen drumherum. Jeder Browser ist gleich durch eine Library, weil wir eben diese ganzen Libraries, die Browser abändern und den Browsern das geben, was sie verwenden können, anstatt alles zu geben. Und jQuery ist riesengroß, ist wunderbar, Dojo ist ein ziemlich großes Framework und hat auch ziemlich viel Geld von IBM drin und sonst was. MooTools ist ganz witzig, YUI ist klasse, wunderbar, klar. Ich muss ehrlich sagen, seitdem ich bei Yahoo angefangen habe, ich habe bei Yahoo angefangen vor 3 Jahren und habe gerade mein JavaScript-Buch rausgebracht und in meinem JavaScript-Buch habe ich gesagt, ja, Libraries sind klasse, sind wunderbar, aber ja, braucht ihr nicht wirklich, weil ihr seid ja echte Männer, ihr könnt ja JavaScript selbst schreiben und CSS selbst schreiben. Und dann war meine erste Aufgabe, hey Chris, das ist Yahoo Maps, das ist ein Flash-Interface, du hast jetzt 3 Monate, das in JavaScript und CSS umzuwandeln. Go! Und ich stand da, so mit den ganzen Fading und hin und her schieben und allen drum und dran, das muss genauso aussehen. Ja, und wäre gut, wenn es barrierefrei wäre. Okay. Und dann habe ich eben YUI angeguckt und das war alles drin. Ich konnte die Sache ganz schnell zusammenbasteln und wir haben es in einfach 2,5 Monaten fertig gemacht und auch richtig verwendet. Das war schön. Und ja, schaut euch Libraries an und seid auch vorsichtig, weil gerade bei jQuery, das Problem bei jQuery ist, dass jeder jQuery weiterentwickeln kann und eigene Plugins schreiben kann, aber auch nicht wirklich dann die ganze Zeit schaut, wie diese Plugins später weiterverwendet werden müssen. jQuery UI ist gut, weil das sind die offiziellen Erweiterungen, die auch wirklich durchgetestet werden auf allen Browsern. Wenn ein neuer Browser rauskommt, werden sie auch damit getestet. Sonstige Plugins, die man irgendwo im wilden Web findet, wenn der Entwickler keinen Bock mehr drauf hat, wird das Ding auch nicht mehr weiterverwendet. Und das ist das richtige Problem dabei. Weil Entwickler halt dann doch immer gerne das Rad neu erfinden, damit man es halt doch in dem Fall jetzt mal purpur machen kann oder blau oder sonst was. Jedes Mal, wenn man richtigen Entwicklern, richtigen Männern, irgendwelche Libraries gibt, dann sagst du, das kann ich selbst besser machen und ich schreibe meine eigenen Extensions und sonst was. Und ja, was machst du in einem Monat, wenn du in Urlaub gehen willst? Nehmt Sachen, die Leute schon gebastelt haben. Das ist kein Problem vom Stolz und dass die Firma das nicht machen sollte. Diese ganzen Libraries sind Open Source, können legal verwendet werden von der Seite und YUI beispielsweise wird auch von Google verwendet. Und wir haben da kein Problem mit, weil warum sollten sie was eigenes schreiben, wenn es sowieso schon funktioniert? Und wenn YUI einen Fehler hat eine Yahoo-Seite einen Fehler und das ist ein Problem. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir Feedback bekommen von Leuten. Deswegen schmeißen wir diese ganzen Sachen kostenlos raus, weil Leute, Entwickler im Netz, viel mehr wissen als wir selbst. Jeder draußen hat andere Probleme und findet neue Möglichkeiten, die Sachen zu verwenden und findet ein Problem, worüber wir nicht drüber nachgedacht haben. Wenn die uns sagen, dass wir das Problem haben, können wir es mit der Person lösen und auf einmal ist unsere Library um einiges besser, als sie vorher war. Aria ist das Zweite, was richtig gut ist. Und zwar Aria erlaubt es uns, Screenreader und andere assistive Technologien zugänglich zu machen. Und zwar, was Aria ist, im Endeffekt, es zeigt nur an, dass was sein soll, auch was ist. Wenn ich jetzt einen Link habe hier beispielsweise, sagt der Screenreader, Link Graphic okay, was nicht wirklich Sinn macht. Wenn es aber mit YAria eine Rolle bekommen hat und einen Status bekommen hat, heißt es Button okay to activate press spacebar. Und es macht es auch in verschiedenen Sprachen. Der Endnutzer wird also darüber informiert, was das Ding ist und wie er es zu verwenden hat. Anstatt uns einen schönen Button zu schreiben und dann 20 Zeilen drunter zu schreiben, bitte benutzt doch diesen Button so und so. Weil das ist die Aufgabe von einem Browser, das ist die Aufgabe von der assistiven Technologie. Da müssen wir nicht selbst unsere Sachen schreiben. Und mit Aria kann man das ganz gut machen. Problem ist natürlich, dass jeder sagt, oh, schreibe ich Aria, sind meine Sachen barrierefrei. Nicht wirklich, weil kognitive Sachen muss man auch bedenken. Man muss auch Leute bedenken, die eben nicht richtig lesen und schreiben können. George W. Bush war ein Beispiel. Um was barrierefrei zu machen, ist eben nicht nur für Blinde und nicht nur für Keyboard-Nutzer, sondern für alle. Aber Aria erlaubt es uns eben, diese Sachen zu schreiben, ohne dass wir groß drüber nachdenken zu müssen und ohne dass wir uns mit HTML einen abbrechen müssen, dass wir mit versteckten Formularfeldern Status geben und sonst was. YAria erlaubt uns das in Browsern zu machen und es ist schon unterstützt. Firefox, Dojo, Safari, JAWS, Orca, Yahoo, IBM, Windows Eyes, diese ganzen Firmen, diese ganzen assistiven Technologien verstehen Aria zu einem bestimmten Bereich. Manche können es besser, manche können es nicht so toll. Internet Explorer meinte, sie sollen es machen, sie benutzen es auch schon ein bisschen. Internet Explorer 8 kann es ganz gut, aber wer benutzt das schon? Adobe unterstützt auch demnächst in ihren Libraries, Opera ist super gut drin, Google benutzt es viel. Das Schöne an Aria ist, dass es eben Sinn macht. Ich kann endlich sagen, dieses Div ist wirklich ein Slider. Dieses Div oder diese Inputbox sollte ein Slider sein, wenn der Browser es als Slider darstellen kann. Das ist das zweite Problem, das ich immer wieder in Aria sehe. In Aria gebe ich ein HTML-Element, gebe ich eine Rolle und gebe einen Status. Und ich sehe viele Leute nehmen beispielsweise einen Slider jetzt. Einen Slider, den ich hin und her schieben kann, Lautstärke beispielsweise. Und dann nehmen sie einen Div und geben dem die Rolle von Slider, was dämlich ist. Weil wenn der Browser das nicht kann oder JavaScript nicht eingeschaltet ist, wird das niemals ein Slider werden, sondern ist dann nur ein Div, das keinen Sinn macht. Also wieder mal, nehmt eine Sache, die funktioniert, beispielsweise eine Inputbox. Lautstärke, Inputbox, gebt die Lautstärke ein. Und wenn YAria unterstützt wird, wird das ein Slider. Und schon haben wir das ganze Progressive Enhancement wieder drin und man sollte immer wieder bedenken, wie kann ich das mit den alten Technologien machen und mache ich es dann besser mit den neuen Technologien, anstatt sich vollkommen auf Aria zu verlassen. Auf unserem YUI-Blog haben wir wahnsinnig viele Blogposts über Aria und was man damit machen kann und wie man es auch anwenden kann, deswegen gehe ich es jetzt hier nicht durch. Und es sind auch eben Videos, die zeigen, wie es dann im Screenreader aussieht, wie es in einem Zoom-Text aussieht und so weiter und so fort. Was ziemlich praktisch ist, auch mal zu sehen und immer auch gut, jetzt beispielsweise dem Management der Firma zu zeigen, guck mal, wir könnten das basteln, wenn wir eine Library verwenden würden, anstatt unsere eigenen Sachen zu basteln, die dann 2 Monate später veraltet sind und der Entwickler so genervt ist, dass er die Firma verlässt. Google hat auch eine Sache, die Access Jacks heißt, und das ist sehr was wie Grease Monkey, das es eben erlaubt, Area Roles in verschiedene Seiten einzubinden, die diese nicht haben. Und das ist ganz witzig für Leute, eben für Screenreader-Nutzer, die selbst das Web für sich ein bisschen reparieren wollen. Das ist ganz nett gemacht, aber auch ein bisschen eine faule Ausrede, um zu sagen, ja, wir müssen den Google Reader nicht zugänglich machen, weil wir haben ja dieses Skript für Leute, die einen Screenreader haben. Und das ist immer so ein Ding, so, ja, basteln wir was, dann lädst du nur das runter und packst das rein und dann ist alles okay. Und ja, das will ich nicht unbedingt machen oder ich darf es nicht machen von meiner Firma aus. Also es ist ganz, ganz schön, wieder mal, um zu zeigen, wie zugänglich die Seite wäre, wenn sie Area unterstützen würde. Max.js kam gestern raus, hat mir jemand auf Twitter geschrieben und hat gemeint, guck das doch mal an, das sieht ganz witzig aus, weil was das macht, ist jetzt, nimmt Libraries wie YUI und wie jQuery und benutzt eben Verbesserungen und Plugins und Erweiterungen, um diese mehr barrierefrei zu machen. Also anstatt die Libraries selbst zu schreiben, schreiben sie nur barrierefreie Erweiterungen für die Libraries, um diese dann zugänglicher zu machen für Screenreader und für eben auch Tastatur und sonst was. Was ich sehr genial finde, weil meisten jQuery-Leute schreiben zwar gerne das 500. Image-Karussell, aber nicht wirklich die Zugänglichkeit für Screenreader oder für Tastatur. Und wenn man das jetzt benutzen würde, könnte man das auch einbinden. Zeigt, was in euch steckt. Ich will, dass jetzt Leute auch mal rauskommen und sagen, ich habe euch gezeigt, es ist nicht schwierig, das Web zu vermischen. Ich kann auch mal YQL die Konsole schnell zeigen, dass man mal durchgehen, dass das einfach auch jeder kann, der so ein bisschen mit der Tastatur und dem Browser umgehen kann und nicht wirklich ein Entwickler sein müsste. Ich habe diese Konferenz veranstaltet in London vor einem Jahr, die heißt Scripting Enabled. Ist eine Konferenz. Am ersten Tag hatte ich Leute mit verschiedenen Behinderungen oder Leute, die mit Behinderten arbeiten, direkt auf der Bühne, die gesagt haben, hier ist es die Behinderung, hier ist die Probleme und hier ist, wo diese Leute im Netz stecken bleiben. Hier ist, wo ich nicht bei Facebook reinkomme, hier ist, wo ich keine Google Maps verwenden kann. Und anstatt eine Testing-Firma oder irgendjemand von einem Konsortium oben zu haben und zu sagen, mach doch bitte mal was für Blinde, mach doch bitte mal was für Leute mit Hörschaden, standen diese Leute eben oben da und haben uns erzählt, genau was das Problem ist. Und das ist wahnsinnig selten, dass man eben auf Konferenzen, wie viele behinderte Sprecher hatten wir auf dieser Konferenz? Einen, zwei. Das Schöne war eben, dass Entwickler auch mal gemerkt haben, so, warte mal, so ist es ja nicht wirklich. Weil jeder Blinde ist so. Jeder Gehörlose ist so. Jeder, der Alzheimer hat, kapiert das so nicht mehr. Also die Keynote war eine Freundin von mir, die hat MS. Und ihr täglich, fast wöchentlich, ändert sich ihre Probleme im Internet. Deswegen braucht sie einen Rechner, der sich anpasst. Deswegen habe ich einen Mac gekauft. Weil wenn 2009, wenn man ein Operating System rausbringt, sollte dann kostenloser Screenreader drin sein. Leider hat Windows es nicht gemacht, bei OS X ist einer mit drin. Und es ist auch ganz einfach, die Schriftgrößen zu ändern und sonst was. Und was Scripting Enabled dann am zweiten Tag war, hatte ich dann Entwickler drin, also diese Fotos von, die eben dann was sie am ersten Tag gelernt haben, umgesetzt haben, um neue Sachen zu erstellen. Um eben ein Google Maps zu erstellen, das ein blinder Nutzer benutzen könnte. Um ein Facebook-Plugin zu schreiben, das Facebook zeigt, wie einfach es doch wäre, wenn man richtige Headlines verwenden würde oder solche Sachen, solche magischen Sachen hier. Und dann habe ich das rausgeschrieben und gesagt, ja, kostenlose Konferenz, kann jeder dieselbe Konferenz machen. Alles, was ich will, ist, dass die Konferenz kostenlos ist, dass die Vorträge von wirklichen Behinderten kommen oder auch von wirklichen Arbeit mit Behinderten kommen und nicht irgendwelche Designagenturen meinen, so sie, hey, das so arbeiten wir für Blinde, bla bla bla. Und alles, was dort rauskommt, muss als Open Source rauskommen und dann eben auch weitergegeben werden. Die Videos sind alle erreichbar, die Videos sind auch alle beschrieben worden, die Vorträge sind alle erreichbar und der Code, der erstellt wurde, ist auch auf dem Wiki drauf. Eine Firma hat sich gemeldet innerhalb von Jahr und eins gemacht, das war Adobe in Seattle. Und das finde ich einfach schwach. Das finde ich einfach traurig. Weil das sind genau diese Veranstaltungen, die wir brauchen. Wir müssen die Barriere zwischen Entwickler und Accessibility World oder Barrierefreiheit World abbrechen. Entwickler müssen Barrierefreiheit als was sehen, wie man Sachen verbessern kann. Nicht als was, wie man, oh mein Gott, jetzt muss ich es barrierefrei machen, weil das dann doch in dieser 508 oder in der DDA oder in der Bitly oder was in Deutschland ist, drinsteht. Leider habe ich es noch nicht geschafft, eine richtige Bewegung von Accessibility Hacking zu starten. Aber ein paar Sachen kamen ganz gut raus und jetzt, ich schreie noch rum und wahrscheinlich gibt es demnächst einen in Australien, weil ich war vor zwei Tagen auf Accessibility2o und habe da den Leuten es auch vorgestellt und gemeint, ja, ist eine gute Idee, vielleicht machen wir es mal. Und es kostet nicht viel. Ich habe für die ganze Konferenz habe ich 500 Pfund ausgegeben, weil ich genau die richtigen Leute gekannt habe. Es waren 150 Leute am ersten Tag, es waren 40 Leute am nächsten Tag. Ich hatte Wireless für alle, ich hatte Vorträge für alle und ich habe diese ganzen Sachen dann ins Netz gestellt, kostenlos, weil ich die richtigen Leute kannte, mit den richtigen Leuten gesprochen habe, anstatt zu sagen, jetzt mache ich die teuerste und beste Konferenz für Barrierefreiheit, die jemals gemacht wurde. Und ich will, dass ihr mir helft, Leuten wie mir das Web weiterzuentwickeln und dabei nicht Barrieren zu erstellen. HTML5, Canvas, Chrome Frame. Tolle neue Lösungen, wirklich derzeit. Ganz, ganz schlechte Barrierefreiheit. HTML5 ist ein Witz. Ich meine, wenn ich jetzt einen Date-Picker in HTML5 einbaue, in Opera, hat dieser Date-Picker kein Keyboard. Ich kann nicht mit der Tastatur in diesen Date-Picker reingehen. Das ist ein nativer Date-Picker. Das ist nicht, was ich in JavaScript geschrieben habe. Und das Ding hat keine Tastaturzugang, weil niemand drüber nachgedacht hat in HTML5. Wir haben ja viel zu viel Zeit zu sagen, das muss so heißen und so heißen, anstatt es zugänglich zu machen für Menschen. Canvas ist zwar ein Problem. Canvas ist absolut genial. Ich kann super Sachen in Canvas bauen. Aber Canvas ist vollkommen nicht Screenreader accessible, hat auch keinen Zugang für Tastaturen bisher. Wir müssen Canvas auch so eben reparieren. Dafür eigentlich auch. Sonst haben wir wieder Java-Applets, wie wir schon mal hatten, 1997, 98. Chrome Frame ist ja gestern rausgekommen, vorgestern glaube ich. Und was Chrome Frame ist, ist ein Plugin, das man sich einbauen kann in Internet Explorer 6, um dann eben in Internet Explorer 6 die Seiten in Chrome anzuzeigen, dass sie eben dann auch richtig aussehen und auch richtig funktionieren. Ist schön, aber ist halt doch ein riesengroßer Frame und ist nicht Tastatur bedienbar und ist auch nicht per Screenreader bedienbar. Kann man aber ändern, weil es ja auch Open Source ist. Man braucht nicht alles alleine zu machen. Wir alle wollen das Gleiche am Web, das funktioniert. Und was meine Hauptsache hier ist, redet miteinander, habt keine Angst vor dem Datenweb. Habt keine Angst mal zu sagen, weißt du was, wir haben jetzt 5 Stunden diskutiert über dieses Logo. Wie machen wir dieses Formular zugänglich für meine Mutter? Weil das ist auch, was Leute nicht bedenken. Leute denken immer so, Behinderte, wenn wir da was barrierefrei machen müssen, denken wir immer an den Blinden, wir denken an den Gehörlosen, wir denken an den Mann, der keine Arme hat. 2006 in Amerika, 78% der Einnahmen durch E-Commerce waren Leute, die über 50 Jahre alt sind. Und das muss man mal bedenken, wie viel Geld das ist. Und was Leute über 50 Jahre alt haben, die haben auch nicht mehr die besten Augen, die haben auch nicht mehr die besten Hände, um durch die 15 Level Navigation durchzugehen. Also wenn ihr über Barrierefreiheit nachdenkt und mir was Barrierefreiheit denkt, denkt an eure Oma und nicht an den Mann, der behindert ist, nicht an den Mann, der nicht sehen kann und nicht hören kann und keine Maus benutzen kann. Denkt einfach an Oma und dann bastelt was, was Oma gerne benutzen würde. Bestes Beispiel Nintendo Wii. Nintendo Wii, like, meine Eltern benutzen keine Computer, sie hassen Computer. Sie haben so auf der Bankkarte den Ding zerkratzt, weil man Computer nicht trauen kann. Und an Weihnachten habe ich meine Familie ein Wii gekauft, innerhalb von 20 Minuten war die ganze Familie am Bowling spielen. Und mein Vater, Computerscheiß, aber das war eigentlich gar nicht schlecht. Und genau so sollte Barrierefreiheit funktionieren, dass Leute eben frei von Barrieren sind. Und das ist schön im Deutschen. Barrierefreiheit ist ein viel besserer Ausdruck als Accessibility. Hatten wir kürzlich im Büro Accessibility, kam eine interne E-Mail, war ein JPEG. Sah auch noch scheiße aus, witzigerweise. Und ich sitze eben neben Arthur und sage so, diese E-Mail ist ein JPEG, kannst du da irgendwas lesen? Und er so, nö, natürlich nicht, weil er eben blind ist. Und hat dann seinen Chef angeschrieben und hat gemeint, beschwere dich doch mal darüber, dass wir interne E-Mails haben, die vollkommen nicht zugänglich sind für mich. Und sein Chef sitzt in Amerika, hat dann die Dame angeschrieben und die E-Mail von ihr zurück war dann, ja, Sie können diese E-Mail nicht accessen, weil Sie ja in Amerika sind, weil das eine englische E-Mail ist und auf dem Server hier ist. Und ich dachte, okay, bevor die Schreierei angeht, habe ich hingesetzt, der Mann ist blind. Wenn er jetzt sich durch den englischen Server anmelden würde, würde er nicht sehen können. Das geht leider nicht. Also Access in dem Fall bedeutet nicht, das Ding zu bekommen, sondern auch es benutzen zu können. Während Barrierefreiheit schön ist, weil alle Barrieren sind weg. Und das ist eben das schönere Thema. Und deswegen sollte Barrierefreiheit im Deutschen auch viel mehr menschlich sein, als hier, oh, jetzt macht er mal das, um das Gesetz zu befolgen. Und das war alles, was ich sprechen wollte. Dankeschön.
Ja, ich sage auch Dankeschön für wieder mal extrem unterhaltsame 90 Minuten, die noch nicht ganz rum sind. Und ich tippe, es gibt wahrscheinlich eine Fülle von Fragen, die...
Ach ja, ich nehme übrigens immer auf von meinem Vater, wenn ich mal Deutsch spreche, dann auch eine Aufnahme haben will. Also alle mal, hallo Herbert.
Hallo Herbert.
Gut.